Was mich interessiert und was das Thema, das ich versuche auch Ihnen als interessant anzubieten, das ist die Leiche. Ja, mich interessiert die Leiche. Und in diesem Kontext und ich versuche zu erklären, jetzt warum ich wiederhole ein paar Sachen, die ich schon gesagt habe. Und präzisiere sie ein bisschen. Wenn wir, also das ist ein idiotischer Begriff, die Moderne, ja, mehr oder weniger, weil niemand weiß, wann sie begonnen hat und wann sie endet oder ist schon beendet und so weiter und so fort. Gibt es ja schon Postmoderne, da gibt es ja Postmoderne wieder nicht, das ist immer noch Moderne. Also man weiß es ja nicht darüber. Trotzdem macht es Sinn, diesen Begriff zu benutzen, indem man versucht, immer erneut diesen Begriff kontextuell zu definieren. Das versuche ich eben zu tun. Und deswegen ganz voluntaristisch sage, vor der Moderne, vor der Ankunft der Moderne, hat man sich für die Seele interessiert. Ja, das haben wir schon gehört. Und zwar dieses Interesse hat im Grunde das ganze Leben bestimmt. Man muss da auch sagen, dass das Leben der Menschen Jahrtausende, Jahrhunderte lang war, zumindest von oben, von der Kirche, von der Macht, zumindest in Theorie, wie man so sagt, wenn nicht genau in der Praxis, doch unterstellt der Sorge um das ewige Leben, ja, und der Sorge um das Leben nach dem Tod, denn das irdische Leben schien erstens eine sehr unangenehme Angelegenheit zu sein, wenn man die Texte, klassische Texte liest, ja, nicht wahr, aus der griechischen Antike, indische Texte und so weiter. Die Beschreibungen des irdischen Lebens sind ziemlich negativ. Man findet keine Freude am irdischen Leben und stellt nur fest, das Einzige, was am irdischen Leben gut ist, ist, dass dieses Leben nicht lange dauert. Und dann muss man sich eben konzentrieren darauf, was danach kommt und was tendenziell länger dauert, sei es Wanderung der Seele durch die verschiedenen irdischen Gestalten, ja, dem Karma unterworfen oder Buddhismus oder Christentum oder was auch immer. Und wenn wir die Institutionen der vormodernen Zeit anschauen, die waren alle unterstellt, wie gesagt, und sie haben ihre Macht eigentlich abgeleitet, ausschließlich vor dem Anspruch, etwas zu wissen über das Nachleben. Das war eigentlich der einzige Grund für die Existenz und Akzeptanz der Mächte, die tatsächlich geherrscht haben. Weil wenn man sich fragt, warum die Kirchen und von der Kirche benannten und getauften und gesalbten Könige im Namen der Kirche geherrscht haben, dann die Antwort musste sein, zumindest die offizielle Antwort musste sein, weil sie eben dieses Wissen um das Nachleben der Seele vertreten. Ja, sie vertreten die wahre Religion, und die wahre Religion ist nichts anderes als eine wahre Vorstellung davon, was den Menschen erwartet nach dem Tod. Jetzt, wenn man jetzt zur Zeit der Moderne übergeht, wobei man, wie gesagt, nicht weiß, wann die Moderne beginnt. Man kann mit der Renaissance beginnen, ja, sogar wenn man will und viele tun. Dann ändert sich ein bisschen die Stimmung. Erstens wird das Leben, das irdische Leben, zunehmend positiv beschrieben. So etwas wie Lebensfreude Lebensextase, Genuss der Sexualität, Genuss des eigenen Körpers und vieles anderes mehr, beginnt sicherlich mit der Renaissance und entwickelt sich weiter und weiter. Und mehr nimmt die Sorge um die Seele ab, die Sorge um den Körper zu. Und wir können sagen, dass die eigentliche Moderne beginnt dort, wo es festgestellt wird, dass, dass der Mensch gar keine Seele hat. Oder wenn er sie hat, dann ist sie vom Körper nicht abtrennbar. Das heißt, dass so etwas wie ein Nachleben nicht möglich ist. Das war übrigens die philosophische Begründung des ewigen Lebens der Seele bei Platon. Die Begründung bestand darin, dass die Seele abtrennbar ist vom Körper, weil die Seele die Trägerin ist bestimmter Erfahrungen, eines bestimmten Wissens, dass der Körper auf keinen Fall aus der Welt bekommen könnte. Für Platon war es sicherlich die Mathematik, ja, das habe ich schon gesagt. In der Welt finden wir keine geometrischen Figuren und finden keine Zahlen. Die Tatsache, dass wir als Menschen fähig sind, mit abstrakten geometrischen Figuren und Zahlen zu operieren, die wir in der Welt nicht finden, diente Platon als Beweis dafür, dass die Seele eine andere Quelle hat der Erkenntnis, unabhängig vom Körper. Also alle Sinneseindrücke bekommt man durch den Körper aus der Welt. Das ist ja ganz klar, das war auch Platon klar. Es gibt aber einige Elemente, und für ihn war es eben sozusagen die Mathematik, in erster Linie, die man aus der Welt nicht bekommen kann. Solange diese Vorstellung bleibt, bleibt auch ein gewisses Interesse an der Seele vorhanden und überhaupt ein gewisses Spiritualismus vorhanden und überhaupt eine gewisse Vorstellung, dass die Seele vom Körper abgetrennt werden kann, weil die Seele so etwas wie einen unabhängigen Zugang zur Wahrheit irgendwelche hat. Dabei bleibt auch Descartes, wie Sie wissen. Descartes hat anders argumentiert, aber ähnlich. Er argumentierte, dass die Seele, dass der Mensch eine Vorstellung hat von der Unendlichkeit inklusive Ewigkeit. Das heißt, wir können nicht nur über die endlichen Dinge nachdenken, sondern auch über die unendlichen. Übrigens auch in der Mathematik, das war auch sein Beispiel. Und er war einer der ersten Mathematiker Europas, der auch in die Mathematik die Unendlichkeit eingeführt hat, als Zahl, als unendliche Zahl. Und er hat auch darauf bestanden, dass die Seele deswegen auch vom Körper abtrennbar ist. Es gibt zwei Substanzen, materielle Substanz und geistige Substanz, und das sind Unterschiede und können abgetrennt, einer von der anderen abgetrennt werden. Diese Vorstellung lebt ja weiter bis Husserl, also bis tief ins 20. Jahrhundert. Kant und Hegel und alle anderen sind Spiritualisten und Idealisten und sprechen über den Geist. Auch in diesem Sinne. Deswegen kann man sagen, dass die eigentliche Moderne auch wiederum als ein Glaube oder eine Annahme, denn man kann diese Figur, sehr traditionelle philosophische Figur, die von Platon geht über Descartes, Kant und praktisch bis heute, auch nicht einfach als etwa widerlegt, ja, oder nichtig ansehen. Wir können nicht beweisen, wir können nicht wirklich philosophisch beweisen, wie auch immer beweisen, dass alles, was in uns im Denken passiert, tatsächlich allein als Effekt dessen ist oder erklärbar als Effekt dessen ist, was sozusagen auf unser Körper aus der materiellen Umgebung einfließt. Das war aber die Überzeugung der Sensualisten. Und es wäre gut, wenn wir mit der Lektüre der zwei wichtigen Texten beginnen. Das ist La Maîtrise, L'Homme Machine, der Mensch als Maschine. Und Leviathan von Hobbes. Ein Traktat ist so ein physiologisch-naturalistisches Traktat von La Maîtrise. Eine andere Schrift ist die grundlegende Schrift, wir kommen noch darauf zurück, eine grundlegende Schrift für die politische Wissenschaft in Europa. Im Grunde die Ideen, die Hobbes in Leviathan entwickelt hat, wirken nach wie vor in den europäischen Verfassungen. Das sind wahrscheinlich die beiden ersten Schriften, in denen es als die letzte Wahrheit proklamiert wurde, dass niemals, was in unserem Bewusstsein zu finden ist, eine andere Quelle hat als die materielle Welt um uns herum. Alles ist sozusagen eine gewisse Mimesis dessen, was wir in der Welt körperlich antreffen. Ein Abdruck einer materiellen Auseinandersetzung mit der Außenwelt. Das ist auch eine Figur, die eine weitere Entwicklung bekommen hat, auch im 20. Jahrhundert in einer sehr radikalen Form, wo zum Beispiel Merleau-Ponty das Sehen als eine Form des Tastens beschreibt. Das ist eine Figur, die dann von Lacan übernommen worden war und sehr einflussreich gerade in der Kunsttheorie bestimmter Art geworden ist. 50er, 60er, 70er Jahre. Und wirkt irgendwie nach wie vor als eine Überhöhung des Tastens in der Kunst. Auf jeden Fall, das war die fundamentale sensualistische Überzeugung, dass wir gar keine andere Quelle haben als Außenwelt und unser Körper. Das bedeutet, dass wir über eine Seele als etwas, was unabhängig vom Körper zu setzen wäre oder abtrennbar wäre vom Körper, nicht verfügen. Das bedeutet, dass wir uns um die Seele auch nicht kümmern müssen. Das ist übrigens eine unmittelbare Folge dieser Schriften gewesen. Beide Autoren wurden sofort als Immoralisten angeklagt und zum Teil verfolgt. Interessanterweise auch von anderen Aufklärern. La Maîtrise zum Beispiel war in Frankreich auch von den Aufklärern als Immoralist und Feind der Vernunft verfolgt und musste fliehen nach Preußen, damals zu Friedrich dem Großen, der ein großer Lebensgenießer war und alle möglichen Zynismen sozusagen hochscherzte. Das heißt, weder Rousseau, noch Voltaire, noch Diderot, noch Albach, noch D'Alembert, bei all ihrer Radikalität, nicht einmal deshalb interessanterweise, waren bereit anzuerkennen, dass es so etwas wie die Vernunft gar nicht gibt, weil die Vernunft ist auch so etwas wie eine Seele, nur in einer reduzierten, angewandten Form, sondern dass der Mensch ist nur ein Körper und sonst gar nichts. Ja, das scheint ungeheuerlich zu sein. Mit der Zeit hat sich aber diese Überzeugung ich würde sagen, nicht bestätigt. Ja, weil wir haben mit den Fragen zu tun, mit der Disposition zu tun, von denen man nicht sagen kann, sie können bestätigt oder widerlegt werden. Immer kann man sagen, dass man nach wie vor seine Vernunft benutzt oder was auch immer. Oder die Unendlichkeit und die Zahlen denkt und diese Beweise wiederholen und die bleiben unwiderlegt. Es ist nur so, dass allgemein sensualistische in 20 Jahren hätte man gesagt Weltanschauung oder sagen wir Grundsensibilität, ja, heutzutage bekam mehrheitlich stilprägend und zivilisationsprägend zu werden und heute auch zu sein. Das heißt, die Vorstellung oder das Gefühl vielmehr, das Urgefühl, dass man nur ein Körper ist und sonst nichts, ist etwas, was die Moderne, das heißt die Zeit, in der wir leben, eigentlich prägt. Und zwar würde ich behaupten, zunehmend prägt. Also jetzt mehr als vor 20 Jahren, vor 20 Jahren mehr als vor 40 Jahren und so weiter. Das heißt, wir haben mit einer zunehmenden Überzeugung als weit verbreitete Voraussetzung zu tun, ja, die dann weiter nicht philosophisch hinterfragt wird, dass so etwas wie die Seele nicht mehr gibt. Nun, ich frage mich, inwieweit das bedeutet, wie viele meinen, dass man sozusagen über das Leben nach dem Tod sich nicht beschäftigt. Das heißt, inwieweit der Sensualismus als eine gewisse philosophische Haltung des 18. Beginn des 19. Jahrhunderts in erster Linie, ob dieser Sensualismus tatsächlich dazu geführt hat, dass man sozusagen hedonistisch lebt, das Leben genießt, ehrlich war, den Körper genießt, also so eine Bacardi-Rom-Werbung, Sensibilität erlebt und auf die Welt reagiert. Es scheint nicht der Fall zu sein, ich meine empirisch gesehen. Das sagt man zwar in der Presse und auch in der Bacardi-Rom-Werbung, aber das tatsächliche Verhalten der Menschen entspricht dem nicht. Ganz im Gegenteil, die Menschen arbeiten mehr und mehr, unterwerfen sich mehr und mehr einer bestimmten Disziplin. Sie tun es im Westen, sie tun es außerhalb des Westens, in den Ländern wie China und Indien und viele andere zunehmend. Das heißt, wenn auf der einen Seite sozusagen der Körper der einzige Realität darstellt, ja, auf der anderen Seite die erwarteten moralischen und psychologischen und politischen Folgen bleiben aus, offensichtlich. Ja. Ganz im Gegenteil, wir haben sozusagen mit einer relativ asketischen Situation zu tun. Die Menschen trinken weniger, rauchen tendenziell gar nicht und unterwerfen ihren Körper eine gewisse Disziplin, die zum Ziel hat, diesen Körper maximal arbeitsfähig zu machen und nicht mit dem Ziel, den Körper zu genießen. Hauptsächlich. Man hat viele Erklärungen dafür. Eine Erklärung ist sicherlich das Eingebundensein in der Ökonomie und vieles anderes mehr und eine gewisse Logik der industriellen Revolution und so weiter. Trotzdem fragt man sich, was ist der reine psychologische Mechanismus dieser Unterwerfung? Ja, das heißt, warum, wenn man gefragt wird, sich zu unterwerfen, es auch tatsächlich tut und unterwirft sich. Ja. Das war übrigens die große Frage der 68er Revolution. Ja. Das war die wahrscheinlich einzige Generation, die versucht hat, aus dem Sensualismus und Körperglaube Konsequenzen zu ziehen auf der lebenspraktischen Ebene. Ja. Das heißt, Kommunen zu gründen, wo man nicht gearbeitet hat, sondern nur genossen hat, von wenigen gelebt hat und sich gut gefühlt hat. Das hat sich irgendwie nicht ausgezahlt, ja, wie man so sagt. Nun, eine mögliche Erklärung, die wie jede Erklärung nur eine mögliche Erklärung ist, besteht darin, dass dass man sozusagen, auch wenn man sich mit dem Körper beschäftigt, über das Ziel hinausschießt. Und wenn das Ziel sozusagen der Tod ist, ja, also das Ziel des Körpers ist der Tod, dann kümmert man sich immer noch über den Körper nach dem Tod. Das heißt, kümmert sich um die Leiche. Und kümmert man sich um die Leiche, gerät man in die gleiche Abhängigkeit von dem Nachtleben, Leben nach dem Tod, von dem man schon in einer anderen Form, aber in der man schon war. Das heißt, man befreit sich von dieser Abhängigkeit nicht, sondern modifiziert sie. Und wenn man sich fragt, in welchem Sinne, dann ist die Antwort offensichtlich: Mit der Moderne beginnt etwas, ein Prozess, das niemals in dieser Form je stattgefunden hat. Das muss man schauen, das muss man klar sehen. Nämlich das Wachstum, die Entstehung, Entwicklung und permanentes Wachstum der Archive. Niemals hatte die Schrift eine so große Bedeutung. Wir haben schon darüber gesprochen, dass man im klassischen Zeitalter relativ nonchalant umgegangen ist mit der Buchstabenwahrheit des Textes. Sagen wir, mit einem Textkörper. Ja. Man hatte kein Problem, ein Poem zu reformulieren und neu zu schreiben. Mahabharata und viele andere Texte wanderten jetzt hunderte Jahre. Sie waren niemals festgelegt in ihrer Schriftkörper. Ihnen wurde nie ein Schriftkörper gegeben, sondern sie wurden nur vermittelt durch das Sprechen, ja, von Menschen zu Menschen. Stehen sie verändert, und diese Veränderung hat den Leuten nichts ausgemacht. Das heißt, es gab überhaupt kein Interesse an die materielle Authentizität eines bestimmten Schriftkörpers. Etwas, was zur Obsession beginnt, gleichzeitig mit der Entstehung der radikalen Moderne. Man wird absolut hysterisch, ja, in den ständigen Versuchen, den genauen Textkörper festzustellen. Alle möglichen Korrekturen, zum Beispiel, die ein Autor untergebracht hat in seinem Manuskript, zu verspüren und wiederzugeben. Alle möglichen Fehler zu korrigieren und so weiter und so fort. Etwas, was jetzt übrigens etwas abnimmt mit dem Aufkommen des Internets. Wir können noch darüber sprechen. Aber die klassische Moderne ist die Zeit der akademisch korrekten, gut kommentierten und extrem sorgfältig verlegten, kopierten Textkörper. Daraus entstand die moderne Literatur, die völlig anders aussieht, also davon. Daraus entstanden die Institutionenkunst, ja, sicherlich. Niemand hat je sich für den Körper eines Kunstwerks überhaupt interessiert. Wie ich schon gesagt habe, letztes Mal eine Ikone zu zerstören, irgendwelche Jotte abzuwischen und etwas anderes auf der Stelle zu malen, war ganz normal, etwas, was wir heute als barbarisch diagnostizieren würden oder abqualifizieren würden, das war eine normale Praxis. Denn sozusagen zwei Bilder haben die gleiche Seele, wenn sie das gleiche Sujet haben oder das gleiche Ereignis auf dem etwa Neuen Testament darstellen, wie sie ausgeführt sind, also der Körper des Werks war relativ unerheblich oder gar unerheblich. Man konnte sagen, das sieht hübscher aus oder interessanter aus, schöner aus oder andere. Es gab berühmte Maler, die schönen zu sein schienen, auch berühmte Dichter. Aber man sozusagen, man hatte kein Interesse, diese Werke als Gegenstände, als Körper zu fixieren, zu restaurieren, dem Gang der Zeit zu entnehmen, spezielle Räume wie Museen, Archiven einzurichten, um diese Körper, Kunstkörper, dort zu bewahren und eine große Industrie zu entwickeln, um sie zu sichern, zu restaurieren, zu konservieren, auszustellen, darüber zu sorgen, dass diese Bilder immer gut und schön aussehen, dass Leinwand nicht beschädigt wird, dass Temperatur im Saal immer die gleiche ist und so weiter. Das heißt, man hat angefangen, so etwas wie Leichenhallen zu bilden. Ja, nicht wahr? Man hat angefangen, neue ägyptische Pyramiden zu bilden. Man kam sozusagen zurück zum Anfang, das Gedanken über die Unsterblichkeit, die zunächst einmal als eine körperliche gedacht worden war, jetzt muss man das schon mal sagen. Die Idee der Unsterblichkeit begann mit dem Projekt, die Mumien für die Ewigkeit zu erhalten, das ägyptische Projekt. Und nachweisbar, Platon und viele andere haben zu Konzept der Unsterblichkeit der Seele gekommen unter diesem ägyptischen Einfluss. Das heißt, die Unsterblichkeit der Seele ist die Unsterblichkeit für die Armen. Ja. Für die, die nicht über die Mittel und Technik verfügen, Körper unsterblich zu machen. Dann begnügen sich damit, dass ihre Seelen unsterblich werden. Und sozusagen aus der Position und auch sozusagen einen falschen Hochmut, wo man sagt, ja, nicht wahr, diese Leichen und diese Skulpturen, die haben zwar einen Mund, aber sie reden nicht, oder Augen, aber sie sehen nichts. Die Antwort ist sicherlich, und sie haben ja gar nichts, ja, sondern liegen halt im Grab. Auf jeden Fall, wir haben mit einer interessanten Auseinandersetzung zu tun, die Moderne auf eine nur auf den ersten Blick paradoxalerweise mit, sagen wir, prä-spirituellen ägyptischen Anfängen des Unsterblichkeitsdenkens in eine gewisse Komplizenschaft bringt. Nun, es ist eine gewisse Rückkehr zu der Zeit vor der Spiritualisierung. heute habe ich fast absurderweise zwei große Texte. Ich hatte wirklich nichts zu tun, ja. Auf der langen Reise von Berlin nach Karlsruhe, immerhin 6 Stunden. So habe ich gelesen zwei Texte im Neuen Spiegel von gestern über die Psychologie von Frau Merkel. Und echt lange Texte, ja, sonst hätte ich sie nicht gelesen. Diese Psychologie wurde sehr negativ bewertet von den Redakteuren und Autoren. Wirklich absolut negativ. Und kurz gefasst, also zwei lange Texte, aber kurz gefasst, geht es darum, dass die Frau Merkel, zumindest nach der Meinung der Autoren von Spiegel, eine Dame ist, die sich des Lebens erfreut. Ja. Also sie hat echt Spaß bei ihrer Arbeit, ist die ganze Zeit fröhlich und die ganze Zeit genießt ihre neue Lage als Bundeskanzlerin. Ja? Umgang mit den Mächtigen dieser Welt, die Möglichkeit, Herrn Bush anzurufen zu jeder Zeit und so weiter und so fort. Und auch wenn sie eine Parade abnimmt, freut er sich wie ein Kind und lächelt, ja, dass alle diese Männer da voll marschieren und so weiter. Das heißt, sie freut sich die ganze Zeit darüber, was für ein Leben sie führt. Und dann, also mit einem empörenden Unterton wird das beschrieben. Also sie hat, sagen wir so, sensualistische, authentische, also zumindest authentische, sensualistische Welteinstellung im Sinne von Hobbes-Lemaitre. Ja. Okay. Aber was wird ihr vorgeworfen? Ihr wird vorgeworfen, dass sie überhaupt nicht darüber nachdenkt. Das ist aber das einzig Wichtige. Alles andere zählt nicht. In welche Form sie in die Geschichte eingeht, also in der Archive, die Geschichte der Bundesrepublik und wie an sie erinnert wird in, sagen wir, 50 Jahren oder 100 Jahren. Und das ist doch für den Menschen das einzig Wichtige. Das ist eben diese Leichenmetaphysik. Das heißt, der eigentliche Gedankenwelt von Spiegel, also Spiegel unserer Zeit, ist die Leichenmetaphysik. Das ist ein Leichenplatonismus. Das heißt, die Idee, dass ein Politiker, ein Führer, vor allem in der Führungsposition ist, der Politiker. Es ist genauso, wie Plato sagt, also ein normaler Mensch kann schon um seinen Körper und sein Vergnügen kümmern, aber auf keinen Fall ein Politiker. Weil ein Politiker muss allein darüber nachdenken, was die Götter sagen, ja, wenn er zu Götter kommt. Das muss sich allein beschäftigen. Deswegen muss er ein Philosoph sein, ständig um das Ewige sein. Und das muss offensichtlich auch Frau Merkel tun. Nur, sie muss es tun, nicht in der Relation zu Götter, das heißt nicht in der Antizipation der Erfahrung, dass ihre Seele macht, wenn sie sich von ihrem Körper trennt und entweder die ewige Gloria empfängt oder sozusagen in der Hölle schmort, sondern die Hölle ist gleichzeitig das Paradies, ist der Spiegel selbst. Ja? Das heißt, wo sie im Spiegel wieder gespiegelt wird, das heißt, wo sie sozusagen eingefangen wird als eine Summe der materiellen Abdrücke und Anbildungen ihres Körpers. Ja? Da gibt es ja viele Beschreibungen, wie sie sich bewegt, wie ihre Hand sich bewegt, wie sie sich lächelt, da gibt es ja auch Porträts und so weiter, Mediendokumentationen. Also, wie ihr Körper positioniert wird im Spiegel, dann festgehalten, archiviert, dann recherchiert, wieder rausgegeben und rekonstruiert in einem anderen Körper, im Körper einer historischen Schrift, das ist ihre Leiche, ja, als politische Leiche. Und nur ihre Leichengestaltung, also Leichendesign, ja, das dann nicht, ägyptische Aufgabe ist das Einzige, womit sie sich beschäftigen soll, weil das ist eben das Zentrale, zumal für das, für einen Politiker oder eine Politikerin. Ja. Wir haben also zunächst einmal mit Archiven zu tun, mit Symbolen, symbolischen Leichen, ja, die mit dem Körper, zum Teil metaphorisch, zum Teil metonymisch verbunden sind. Man sagt zum Beispiel, ich habe einen Picasso gekauft. Das heißt, man kauft kein Bild von Picasso, man kauft ein Fragment von der Leiche von Picasso. Ja? So wie man früher gekauft hat, ein Fragment eines Knochens, eines Heiligen, ja, nicht wahr? Oder, ja, unser Kunsthandel ist ein Reliquienhandel ohne Glauben oder christlichen Glauben. Ja? Das heißt, Kunst ist nichts anderes als Reliquienhandel unter der Absehung der Seelenmetaphysik und in diesem Sinne eine direkte Übertragung dieser Seelenmetaphysik in die Leichenmetaphysik. Das Gleiche kann man über das Geld sagen, weil das Geld ist nichts anderes als so etwas wie ein Körper, das man erben kann. Also man stirbt und hinterlässt was? Eine bestimmte Summe. Ich habe vor kurzem die Klage, naive Klage, eines prämodernen, aber aktuell lebenden deutschen emeritierten Professors gelesen in der Zeit. Und er war also emeritiert, hat seine Universität verlassen und musste unterschreiben, so ein kleines Blatt, wie er es beschreibt, auf dem Staat, welche Leistung er gebracht hat in seinem Leben, speziell für diese Universität. Und diese Leistung wurde quantifiziert durch die Summe der Drittmittel, die er erworben hat in seinem Leben für die Universität. Allerdings war in dieser Hinsicht sehr ungeschickt, und hatte praktisch keine Drittmittel erworben. Und so hat er sich beklagt darüber, dass seine geistige Errungenschaft ja gar nicht beachtet worden war von dieser Universität, allein diese Summe. Ja? Er hat also die Leichenmetaphysik übersehen. Weil die geistige Leistung interessiert eben in der Moderne nicht, sondern was interessiert sind die Körper. Das heißt, eine Kunst, Objekte oder Bücher, man sind nicht die Ideen, ja? Man sind die Bücher. Für Eintragungen, für Geldsumme und so weiter und so fort. Also, wir sind im neuen Ägypten. Wir haben also mit Symbolen und Metaphern und Metonymien des Körpers zu tun. Ich habe nur einige erwähnt, aber sicherlich haben wir mit Archiven zu tun und Sie wissen, dass die Archive wachsen. Die gleichen Leute, die gegen die Museen protestieren und so weiter, plädieren dafür, dass Internet musealisiert wird. Sie wissen, dass jetzt in Deutschland entsteht das Internetmuseum, wo alle Websites musealisiert werden. Filmmuseum, Videomuseum und so weiter und so fort. Das heißt, die Archive wachsen. Eine andere Ebene dieser Ewigkeit, neue körperliche Ewigkeit und Leichenhaftigkeit, das ist der Körper selbst. Ja? Körper selbst wird in diesem Sinne mehr als Maschine verstanden. Also in diesem Sinne, L'Homme Machine war ein guter Titel von der Metrie. Nicht so sehr als Tier. Ja, viele sprechen jetzt darüber, dass sozusagen seit Nietzsche und so weiter der Mensch entdeckt hat das erlebt. Ja? Und der Begriff Leben und alles, was mit Leben zu tun hat, alles, was den Menschen mit Lebendigen verbindet, alles, was den Menschen mit dem Tier verbindet, hat eine ungeheure Bedeutung bekommen. Das ist tatsächlich so eine postmechanische Wende, die auch wie alles andere andauert. Ja, das ist gar keine Frage. Allerdings, die Metapher der Maschine scheint mächtiger und mächtiger zu sein. Und zwar, Maschine unterscheidet sich vom lebendigen Körper dadurch, dass die Maschine, wie auch Kunstwerk, ist reparierbar und konservierbar. Ja, man kann bestimmte Teile ersetzen und das Leben der Maschine fortsetzen in der Art und Weise, wie es mit dem Tier in der klassischen Verständnis des Lebens nicht geht. Wir haben viele sicherlich Manifestationen, relativ frühere, bekannteste sicherlich Mary Shelleys Frankenstein, viele Manifestationen dieses neuen Willens, sozusagen eine Synthese zwischen Tier und Maschine zu denken und den menschlichen Körper, auch tierischen Körper, aber vor allem menschlichen Körper, als Maschine zu begreifen, das heißt als etwas, was fragmentiert und dann wieder zusammengestellt werden kann. Ja, das ist der Unterschied zwischen klassischen Vorstellungen von der organischen Körper und dem maschinellen Körper, Körper der Maschine. Organischen Körper kann man nicht fragmentieren und dann zusammenstellen. Er stirbt ja in diesem Prozess der Fragmentation. Das kann man aber mit der Maschine machen, sozusagen auch die Elemente zu reduzieren und dann wieder zum Ganzen zusammenschrauben. Diese Vorstellung, die in Bezug auf den menschlichen Körper, die mit Mary Shelley beginnt, sozusagen markiert eine gewisse Strategie, die mit der wir auch zu tun haben sollen, zu tun haben müssen. Das ist eine Strategie, die in vielen Filmen auftaucht, die wir sehen werden. Das ist eine Strategie, die wieder jetzt auftaucht, auf der wissenschaftlichen Seite, in den Visionen eines Computers, der fähig ist, das menschliche Gehirn sozusagen in sich aufzunehmen und auf diese Weise auf der Ebene der Hirnforschung und so weiter sozusagen die menschliche Individualität auf einem technischen Wege auferstehen und lassen und konservieren lassen. Da gibt es ja vieles darüber zu sagen. Einiges habe ich schon gesagt, dass eigentlich der Computer selbst mit diesem Projekt entstanden ist von Babbage, der ungefähr zur gleichen Zeit gearbeitet hat, wie Mary Shelley ihr Frankenstein geschrieben hat. Und das wäre auch Lektüre wert und Auslegung wert. Wir sehen, dass alle diese Visionen ungefähr im gleichen Kreis, also Kreis von Byron, ja, Shelley und Babbage, der mit Tochter von Byron verheiratet war, die allen gehörten zum gleichen Kreis der englischen Dichter und Intellektuellen, die sich darüber Gedanken gemacht haben, wie man sozusagen den Menschen als Körper weiter leben lassen kann. Damit hat auch zu tun eine Linie, die sich entwickelt auf eine sehr interessante Weise mit Genetik und genetischer Forschung. Und zwar, wie Sie wissen, die menschlichen Gene, also individuelle menschliche Gene, nur zu einem verschwindend kleinen Prozent, ich glaube 5% oder 6%, die Individualität dieses Menschen ausmachen, zu mehr als 90%, so denkt man zumindest jetzt, sind sie nichts anderes als Archive. Das heißt, sie archivieren die Geschichte der Vorfahren, ihre Krankheiten, was sie gegessen haben, wie sie gelebt haben. Es entwickelt sich rasant eine neue Wissenschaft, vor allem in Amerika, genetische Archäologie. Es entstehen Instituten, die gerade diesen Teil der menschlichen genetischen Erbschaft analysieren, um auf diese Weise so etwas wie naturhergestellte oder von Natur selbst hergestellte Archive in der Analogie zu existierenden Archiven als eine letztendlich objektive Grundlage der historischen Forschung zu etablieren und zur archäologischen Forschung zu etablieren. Es ist nicht uninteressant, ich glaube, ich habe das in einem anderen Zusammenhang im letzten Semester erzählt, nicht uninteressant, wie sie sich finanzieren. Wie alle amerikanischen Instituten müssen sie in erster Linie um ihre Finanzen kümmern, weil sie meistens sind privat. Und sie finanzieren sich durch die Anfragen und Beiträge der Leute, die sich dafür interessieren, von welchen berühmten Ahnen sie abstammen. Also diese Institute haben genetische Code von verschiedenen Leuten, die aus Geschichte bekannt sind, Napoleon und viele andere, angelegt, also Hunderte und Tausende. Meist verbreitete Ahne für die heutige Menschheit ist Genghis Khan. Der hat wahrscheinlich die meisten Nachkommen, aber interessanterweise taucht immer wieder auch Marie Antoinette auf, aus einem völlig unerklärlichen Grund. Aber wie dem auch sei, floriert diese Forschung, sie bekommen viele Aufträge und es fließt so viel Geld. Und so denken sie, dass sie in nächster Zeit auch mit seriösen Forschung beginnen. Das heißt, wir beginnen jetzt auch mit der Frage, die schon Goethe gestellt hat. Er hat die Frage gestellt nach den Seelenverwandtschaften. Wir stellen uns die Frage nach den Körperverwandtschaften. Ja? Das heißt, was im Körper selbst ist immer schon ein Archiv. Sie wissen, dass ich immer alles erzähle, was ich letztens gesehen oder gelesen habe. Über Frau Merkel habe ich schon erzählt. Aber die Nacht davor habe ich in der Nacht Film gesehen über Dracula. Ich habe gedacht, das ist was für mein Seminar. Und tatsächlich war es so. Das ist ein Film, den ich früher nicht gesehen habe, nämlich Dracula von Wes Craven. Ich weiß nicht, ob Sie den Film gesehen haben. Also es ist halt so, das scheint feministisch zu sein, ist aber nicht der Fall. De facto. Es geht darum, dass Dracula, wenn Sie sich erinnern an Bram Stoker Roman, wenn er aufwacht in Transsilvanien, plötzlich spürt eine verwandte Seele, eine weibliche verwandte Seele, die in London lebt, ja, und er begibt sich auf den Weg, findet diese junge Dame, aber die junge Dame und ihre Verwandtschaft wehrt sich, oder Geliebte wehrt sich dagegen, und irgendwann ist der Dracula besiegt und die junge Dame bleibt, ist gerettet, ja, nicht wahr? Wobei sie auch diese Seelenverwandtschaft spürt und auf einer sozusagen ätherischen Ebene, was typisch ist für das Ende des 19. Jahrhunderts, sozusagen eine Affinität zum bösen, dekadenten und transsilvanischen Welt spürt. Ja. Gut. Diese Geschichte, die von Theosophie und Anthroposophie damaliger Zeit, also Geistesbeschwörung, Spiritismus und so weiter, beeinflusst worden war, was in England sehr populär war in der Zeit. Ist durch Wes Craven übersetzt in eine atemberaubende Körpergeschichte, nämlich es stellt sich heraus, dass der Vater diese junge Dame eigentlich Dr. Van Helsing ist, also der Bekämpfer von Dracula. Dieser Feind von Dracula, aber er ernährt sich, und zwar sein ganzes Leben lang, oder kommt es, vom Blut von Dracula, um auch unsterblich zu bleiben und Dracula ewig zu bekämpfen. Da er sich selbst infiziert hat mit dem Dracula-Blut, seine Tochter hat Dracula-Blut auch im Blut, ja, und ist gewissermaßen seiner Tochter. Die Beziehung ist auf jeden Fall inzestuös, ja, nicht wahr? Und erstens, was auch das große Thema ist von Mary Shelley, man übersieht sehr oft, dass Mary Shelley nach dem Frankenstein ein Text über Inzest geschrieben hat. Das war auch das Thema aus dem gleichen Kreis. Das heißt, die Seelenverwandtschaft beginnt der Körperverwandtschaft zu sein. Und zwar Körperverwandtschaft dadurch, dass man diesmal nicht genetisch, sondern im Blut ein fremdes Blut hat. Und diese sozusagen Einheit des Blutes wird gespürt. Dracula und diese junge Dame treffen sich. Und dann passiert Folgendes: Sie trinkt von seinem Blut, ist aber immer schon geimpft sozusagen, deswegen wird nicht zu Vampiren und bricht den um. Ja. Wir haben hier sehr interessante Mythen der heutigen amerikanischen Kultur. Ein Mythos ist berühmt, ja, mit Krieg der Sterne geworden. Um das Gute zu vertreten, muss man zu absoluten Bösen fähig sein, ja, und umgekehrt. Das ist sozusagen die gleiche Kraft hier, die das Böse schafft und das Gute schafft. Man muss sozusagen, das Wichtigste ist, Zugang zu dieser Kraft zu bekommen. In diesem Sinne ist es das Blut von Dracula, also diesen unsterblichen Körper. Indem man also einen Zugang hat zum unsterblichen Körper, ist man teilhaftig einer Welt, die zum Besseren oder zum Schlechteren gelenkt werden kann, aber man bekommt diese körperliche Macht über diese körperliche Welt. Der letzte Punkt, den ich ansprechen wollte, bevor ich über die Texte spreche, über Referate, ist Folgendes, dass diese ganze Geschichte, also diese ganze Tradition, die explizit oder implizit, und mich interessiert mehr das Implizite als das Explizite offensichtlich, die Sensibilität unserer Zeit definiert, dass diese Tradition ist da auf der einen Seite modern, auf der anderen Seite konstituiert sich als Kampf gegen die Modernität und nicht die ganze Modernität, sondern ein Aspekt der Modernität, nämlich gegen den Fortschritt. Der Kampf gegen den Fortschritt beginnt relativ früh, schon im 18. Jahrhundert, entwickelt sich durch das ganze 19. Jahrhundert und kulminiert in der Avantgarde, in Texten wie Angelus Novus von Benjamin und viele anderen, wo sozusagen der Hass auf Fortschritt eigentlich die treibende Kraft des Schreibens wird, oder treibende Kraft der Kunst, wie bei Malevich. Diese moderne, antimoderne, die sehr oft, was sehr oft übersehen wird, diese sehr komplizierte und scheinbar paradoxale Struktur der modernen Kunst und Literatur und des modernen Denkens, hat damit zu tun, dass die Technik, wie sie sich wirtschaftlich entwickelt, deswegen sage ich, dass die Wirtschaft erklärt das alles nicht. Wie sie sich wirtschaftlich entwickelt, führt zur Vernichtung der vorhergehenden Stufen der Evolution und des Fortschritts. Man kann sagen, dass die Ökonomie, die kapitalistische Ökonomie, aber jede Ökonomie, die Ökonomie, die als eine fortschrittliche sich konstituiert, das heißt die Ökonomie oder die Industrie oder Postindustrie, das spielt überhaupt keine Rolle, dass sich als fortschrittliche konstituiert, begibt sich unter das Naturgesetz. Das heißt, Schaffung des Neuen und Zerstörung des Alten. Nicht zufällig, wir sprechen über die Generationen in Bezug auf die Technik. Ja? Computergenerationen, Generationen des Video-Equipments, Generationen von das, Generationen von das. Die Vorstellung von den Generationen bedeutet nichts anderes, als eine Generation ablebt und wird vernichtet und eine Generation, eine andere sozusagen, bildet eine Vorstufe zu der nächsten Stufe und wird wieder vernichtet. In diesem Sinne, der ganze Fortschritt kann gesehen werden als eine Vernichtungsorgie. Und das ist genau, was Benjamin in seiner Text zur Philosophie der Geschichte und besonders in diesem Abschnitt über Angelus Novus schreibt, wo er sagt, Angelus Novus, also er eigentlich, ist derjenige, der mit dem Rücken zum Fortschritt steht, mit dem Rücken zur Zukunft. Und ändert man die Pose, also sieht man nicht in die Zukunft, sondern steht mit dem Rücken zur Zukunft, dann sieht man eine Wüste und Orgien der Zerstörung. Ja, weil alles, was vergangen ist und so weiter, sogar das, was heute ist, wird ständig zerstört, um den neuen Platz zu machen. Aber dieses Neue wird auch wieder zerstört, um den noch neuen Platz zu machen und so weiter. Das heißt, die moderne Kunst, die moderne Literatur, alles, was mit Kultur der Archiven zu tun hat, ist auf der einen Seite ein Ausdruck der radikalisierten Moderne. Das heißt, des radikalisierten Glaubens an das Fehlen der Seele, sagen wir so. Ja. Und Hintergehbarkeit des Körpers. Auf der anderen Seite ein einziger Protest gegen die Logik der Moderne, verstanden als die Logik des Fortschritts. In diesem Sinne sind alle diese Museen und Archive und so weiter gerichtet gegen den Fortschritt. Ja. Sie sind gerichtet, sie sind sozusagen, sie haben sich formiert als ein Mittel, etwas zu retten, vom was, ja, vom Fortschritt. Und zwar relativ früh, ja, man schafft auch das Deutsche Museum der Technik, um alte Technik nicht untergehen zu lassen. Und. Das heißt, je weiter sich die Technik entwickelt, desto mehr entwickelt sich so etwas wie eine paradoxale, einzig fortschrittliche Benutzung der Technik. Und ich würde sagen, an dem Punkt entsteht auch die Kunst. Ja, weil die Kunst kann man definieren als eine, also was ist der Unterschied zwischen Kunst und Technik? Wir wissen das in Griechenland, das war der, oder sogar in der Vormoderne, das war ein Begriff Technik. Ja? Und man sprach auch im Englischen Crafts and Arts und so weiter und so fort. Also das, was zu einem Bruch geführt hat, zwischen Technik und Kunst, ist, dass die Technik ist für uns das, was unter dem Gesetz des Fortschritts steht, und Kunst wird gestellt außerhalb dieses Gesetzes. Man sagt, in der Kunst kann es kein Fortschritt sein. In der Kunst kann es kein Fortschritt sein, weil wir nicht sagen können, dass Leonardo da Vinci zum Beispiel ist ein schlechterer Künstler als etwa Andy Warhol. Oft denkt man, man kann sozusagen, die Kunst ist aus dem Fortschritt herausgenommen, weil wir es nicht sagen können. Ja? Der Fall ist umgekehrt. Ja? Wir können es nicht sagen, weil die Kunst aus dem Fortschrittsdenken herausgenommen ist. Weil wir können auch nicht sagen, dass der Computer besser ist als ein Stück Papier, auf dem man was schreibt. Ja? Wenn man zum Beispiel vergleicht die Schreibproduktion von Autoren aus dem 18. und 19. Jahrhundert, Dumas oder Zola oder wie sie alle heißen, und Tolstoi oder Dostoevsky, es ist offensichtlich, dass im Sinne der Effektivität auf dem Papier zu schreiben viel effektiver ist, schneller ist und viel mehr Output sozusagen produziert als Computer. Es gibt überhaupt keinen. Computer ist im Grunde eine große Maschine zur Verlangsamung der Kunst- und Schriftproduktion und jeder Produktion dieser Art. Ich glaube, der Computer wurde eigentlich erfunden, weil man das Gefühl hat, es geht alles zu schnell und man wird mit diesem Papier sozusagen für dieses Papier begraben. Erstens ist es sehr einfach zu löschen, ja. War sicherlich sozusagen, es ist nicht so wie die alle diese Bücher zu verbrennen oder Manuskripte zu verbrennen. Das ist schon ökologisch sehr effektiv. Und zweitens, statt zu schreiben, beschäftigt man sich mit den Programmen. Ja. Und das ist schon 80% der Zeit. Also man ist sozusagen auf 20% Kapazität reduziert, verglichen mit der Zeit vor dem Computer. Und wahrscheinlich ist es für die Gesellschaft ein großer Gewinn, ja, dass weniger Schriften und Kunstwerke entstehen. Man muss aber die Dinge sehen, wie sie sind. Ja. Also, hat niemand gesagt, auch im Fortschritt, hat niemand gesagt, was der Fortschritt ist und was die Kriterien sind. Es ist nun halt so, dass wir in einem bestimmten Bereich denken, dass es den Fortschritt gibt, und in einem anderen Bereich denken, dass in diesem Bereich der Fortschritt nicht gibt. Dabei unterscheiden sie diese zwei Bereiche voneinander, zumindest seit Duchamp gar nicht. Das heißt, wir können die gleichen Gegenstände unter der Bedingung des Fortschritts stehen, dann sind sie technischer. Da sind sie Maschinen, das sind sie technische Einheiten, die dem Wechsel in der Generation unterliegen. Oder wir können da sozusagen die gleichen Gegenstände unter Kunstschutz stellen. Sind sie unter der Kunstschutz gestellt, dann bleiben sie sozusagen erhalten und vom Fortschritt gerettet. Das heißt, zu der gleichen Problematik gehört auch die ganze Problematik der Unterscheidung, die sehr zentral ist, von der Technik, zwischen Technik und Kunst. Das heißt, unsere Bereitschaft, etwas als Kunst oder Kultur oder was auch immer man so nennt, zu bewerten, hat damit zu tun, inwieweit wir bereit sind, das als eine wertvolle Leiche zu sehen, die sozusagen nicht entsorgt werden soll, sondern aufgehoben werden soll. In den Kulturarchiven, in den Pyramiden unserer Zeit. Also das ist der Umriss der Problematik, die ich gerne ansprechend analysieren würde. Und ich dränge sie nicht zu irgendwelchen Entscheidungen. Allerdings wäre es schön, wenn Sie, wer will ja eigentlich Hilfe? viele Folgen gebracht hat. Also das nenne ich nicht Überangebot. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. Es ist tatsächlich nicht viel. Also, 4, die es wollen, und alle anderen, die es jetzt nicht wollen, aber vielleicht wollen können, sind eingeladen, darüber nachzudenken, was sie als Referate nehmen könnten. Das wäre also entweder etwas aus dem Bereich der Anfänge des Sensualismus und des Denkens über die Maschinenleichen, die Liste hat Nicolia, nicht wahr? Auf der einen Seite Lemaitre, Thomas Hobbes, Jeremy Bentham, Mary Shelley Frankenstein, Bram Stoker, Dracula, und wenn Bram Stoker Dracula, dann vielleicht auch ein interessanter Text von Kittler, Draculas Vermächtnis. Dann kann man versuchen, mit der Themen Auseinandersetzung, wie zum Beispiel von Hagens Körperwelten, mit der Problematik des Museums, mit der Problematik der Archive, in diesem Sinne derjenige, der will etwas über der Villa machen, zum Beispiel über seine Schritten, über die Archive, das wäre eine gute Gelegenheit, archivische Krankheit und einige andere Sachen. Darüber können wir sprechen. Also, Schriftliteratur. Man könnte Vorschläge machen von sich aus. Das, was man immer schon kennt, oder was man präsentieren möchte, worüber man sprechen möchte, aus verschiedenen Bereichen. Etwas, was aber passt ja zu diesen Figuren. Und man könnte sicherlich auch etwas über die Filme machen, die wir zeigen werden, und andere. Das heißt, der Bereich der Themen ist groß genug. Wenn Sie das Interesse haben, können Sie was daraus machen. Zunächst einmal mache ich eine Pause. Sagen wir 15 Minuten oder 20 Minuten, und dann findet Diskussion statt, also diejenigen, die Wortmeldungen haben, weiter Diskussionen wollen, Fragen stellen wollen, die bleiben bitte. Aber alle bitte ich wirklich nachzudenken über die Referate, weil ich habe diese Erfahrung gemacht, ich habe schon gesagt, dass bei vielen, das ist tatsächlich so eine langjährige Erfahrung, entsteht irgendwann eine Referatswunsch, aber das ist zu spät, weil es alles drängt sich und ich bin nicht da und so. Oder es kommen vier Referate für eine Stunde oder ich weiß nicht was. Also besser das besser zu verteilen. Also wenn jemand denkt, dass er Interesse hat, dann können wir das jetzt diskutieren. Okay, das machen wir nicht.